Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Gesa Ufer.
Sie hören Plus Eins mit der Geschichte der Woche. Heute kommt die von meiner Kollegin Martina Weber, die Sie an dieser Stelle auch schon häufiger gehört haben. Hallo Martina, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo Gesa.
Diesmal hast du dich wirklich ins Zeug gelegt. Du hast uns hier jetzt brühwarm eine Geschichte aus Kolumbien mitgebracht. Du warst selbst in Lateinamerika, warst für 3 Monate mit einem Recherchestipendium da, aber jetzt nicht primär, um diese Geschichte für uns zu recherchieren, oder?
Also nicht nur, aber das war auch, was mich interessiert hat. Und zwar, wie es um die Aufarbeitung der gewaltsamen Vergangenheit im Land steht, nachdem 2016 der Friedensvertrag zwischen der Rebellengruppe der FARC und der Regierung geschlossen wurde. Aber es hat mich auch noch eine andere Sache interessiert, und zwar die Vogelwelt, weil ich sehr gerne birden gehe.
Also ach, du auch. Du bist auch so ein Birdwatcher. Die sind doch so berüchtigt. Trainspotter und Birdwatcher gelten doch so ein bisschen als so ziemlich schrullige Menschen.
Ja, so in beigefarbener Kleidung genau. Und so ein bisschen verstaubt aussehen. Aber da gibt es ja auch eine große Bandbreite, würde ich mal sagen. Und ja, ich bin da nicht so verbissen, ich führe keine Listen. Ich sehe das eher so als eine sehr heilsame Beschäftigung im Alltag, aber auch auf Reisen. Und ja, Kolumbien ist nämlich das vogelreichste Land. Und ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht zu den Birdwatchern gehörst. Oder hast du das vielleicht auch schon mal gemacht?
Ich mache das in meinem nächsten Leben, steht auf der Bucketliste ganz oben. Nein, tatsächlich berührt mich das total und ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen. Und ich habe so ein bisschen Ahnung und ja, doch eigentlich insgeheim im tiefsten Herzen bin ich wahrscheinlich doch auch Birdwatcher.
Ja, also hier vom Funkhaus gibt es so einige Habichtnester schon. Also da kann man auch schon wunderbar vor der Haustür anfangen. Ja, und in der Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, geht es auch um Vögel, aber nicht nur. Es geht vielmehr um einen Mann, der diese beiden Themen, also Friedensprozess und Vogelwelt, auf eine faszinierende Art miteinander verbindet.
Die Guerilla-Gruppe, die 41. Front, hat im Süden im Gebirge gekämpft und wurde von der Armee immer weiter in den Norden gedrängt. Wir kamen von Osten her, so sind wir uns begegnet. Sie sind also vor der Armee geflohen und haben sich von uns bedroht gefühlt. Ja, ja, ihr seid Vogelbeobachter. Ist das euer Ernst? Zu der Zeit konnte zu jeder Zeit alles Mögliche passieren in Kolumbien. Das wussten wir. Aber als wir dorthin gereist sind, waren wir auf dem Wissensstand, dass es in der Gegend seit 2 oder 3 Jahren keine Vorfälle mehr gab. Und genau in diesem Moment hatte sich das geändert.
Diego Calderón Franco. Und er hat eine ziemlich abenteuerliche Geschichte erlebt und die beginnt 2004. Diego ist damals 23 Jahre alt und kommt ursprünglich vom Land, aus einer Grenzregion zu Panama. Auch eine Region, die von Drogenkartellen beherrscht wird. Und fürs Studium zieht er dann nach Medellin, die zweitgrößte Stadt Kolumbiens, um Biologie zu studieren. Und von Anfang an begeistert er sich besonders für die Ornithologie, also für die Vogelkunde.
Man, I was young and probably, I wouldn't say naive, but I would say...
Mann, ich war jung, echt jung.
Eager, keen.
Nicht unbedingt naiv, aber wissbegierig. Ich wollte mehr wissen über das Land, in dem ich lebe und neue Vogelarten entdecken. Meine Freunde und ich, wir wollten die Natur in Bergen und Gebirgsregionen erschließen, die seit 50 oder 100 Jahren nicht mehr betreten wurde.
I was a very, very precocious young biology student.
Als ich diesen Satz gehört habe, bin ich über die Bezeichnung Precocious gestolpert, was ich erstmal nachschlagen musste, was frühreif bedeutet. Und es ist interessanterweise auch ein Begriff aus der Biologie, was ein Entwicklungsstadium von Jungvögeln beim Schlüpfen beschreibt. Das nennt sich dann vorsoziale Nestflüchter.
Hübsch.
Sie schlüpfen bereits mit offenen Augen, sind mit Daunen bedeckt und verlassen das Nest innerhalb von 2 Tagen und können oftmals selber Nahrung finden und aufnehmen. Und mit diesem Bild musst du halt dir diesen Diego mit 23 Jahren vorstellen, der als junger Student und Vogelenthusiast angetrieben von einer Lust, sein eigenes Land zu bereisen und zu entdecken, weil es dort zum Teil verloren geglaubte Vogelarten gibt. Und die möchte er suchen und finden und es interessieren ihn besonders zwei Vogelarten. Und ich habe dir mal ein Foto bzw. zwei Fotos mitgebracht.
Das sieht erstmal so ein bisschen unscheinbar aus, wie so eine Nachtigall vielleicht, ne? Was ist denn das? Und sehr hübsch, also irgendwie so ein ganz kleiner Vogel. Und das andere, oh, ist das das, der hat so eine ganz bunte Schwanzfeder, knallrot.
Genau.
Der Körper ist so grünlich und aber sonst würde ich sagen, eher unscheinbar. Ich hätte den nicht gut sofort erkennen können in einem Busch.
Also der etwas auffälligere Vogel ist das, ganz schweres Wort, Rotschwanzglanzschwänzchen und gehört zu der Familie der Kolibris. Ach, und der andere ist der Perichardistelschwanz, also aus der Töpferfamilie, so um ein bisschen abzunörden.
Kolibris, das heißt, die sind mini klein, ne?
Der ist mini klein, genau. Mhm. Es gibt da verschiedene Größen. Genau diese beiden endemischen Arten wurden zum letzten Mal an der kolumbianisch-venezolanischen Grenze gesichtet, also genauer im Gebirge Sierra de Perijá. Und dorthin beschließt Diego zusammen mit seinem Studienkollegen Hermes und einem lokalen Fremdenführer zu reisen, um herauszufinden, ob diese beiden Vogelarten überhaupt noch existieren. Und jetzt sind wir aber im Jahr 2004 in Kolumbien. Das Land steckt seit 40 Jahren in einem Bürgerkrieg, in dem Guerillagruppen wie die ELN und FARC gegen die Regierung und paramilitärische Gruppen kämpfen. Aber um das mal kurz zu umreißen, also die FARC ist eine linksgerichtete Guerilla-Bewegung, die sich in den 60er Jahren vorwiegend aus der ländlichen Bevölkerung rekrutierte, um ja eine gerechtere Verteilung von Grund und Boden zu erkämpfen. Und diese Gruppe zieht sich vorrangig in eben diese wenig erschlossenen und dünn besiedelten Gebirgsgegenden zurück. Also der Regenwald und das Gebirge ist quasi so das Zuhause dieser KämpferInnen geworden. Und das wissen Diego und seine Begleiter natürlich auch und treffen daher für die Exkursion in das Perijá-Gebirge wichtige Vorkehrungen.
Before going to the field, you would call the campesinos or the drivers or, you know.
Wir haben Bauern und Lehrer in der Gegend angerufen oder unsere Fahrer gefragt. Wie ist die aktuelle Lage? Habt ihr verdächtige Aktivitäten bemerkt? Wir sind letztendlich gefahren, weil wir wussten, dass zu der Zeit keine Guerillas in der Gegend gesichtet wurden.
At the moment, like, you know, it was a clean area.
Diego und seine Begleiter haben außerdem Dokumente von der Uni dabei, die bestätigen, dass sie wissenschaftliche Feldforschung betreiben. Das hat auf ihren bisherigen Expeditionen auch immer gut funktioniert. Und so ausgestattet ziehen sie also früh morgens an einem Freitag im April 2004 los mit Pferden ins Hochgebirge, da wo Diego die zwei Vogelarten vermutet. Und tatsächlich schon am ersten Tag der Expedition sehen sie den Kolibri, also diesen etwas auffälligeren Vogel.
Super.
Und als sie abends an einem Hof vorbeikommen, fragen sie, ob sie dort übernachten dürfen. Das dürfen sie. Und am nächsten Tag wollen sie eigentlich wieder losziehen in die Wälder und kehren am Nachmittag zurück zum Bauernhof, denn es ist ihr letzter Abend.
We were just there, hanging out in the, like, in the, in outside the house, in a little, you know, thatched roof.
Wir waren draußen vor der Hütte. Und die hatte so ein strohgedecktes Dach und da waren wir eben, als zwei Männer vorbeikamen. Die sahen eigentlich ganz normal aus, aber sie hatten etwa 12, 15 Pferde und Esel dabei. Total bepackt mit Lebensmitteln. Das sah verdächtig aus, also es war klar, dass das nicht für eine Finca oder für eine kleine Familie gedacht ist.
Clearly looked suspicious, like this is not for a Finca, you know, this is not for a small family.
Genau, und diese beiden Männer schlagen dann auch ein paar Meter weiter von dem Hof ihr Lager auf, übernachten dort und ja, Diego beachtet sie eigentlich nicht weiter.
Next morning we plan to leave.
Am nächsten Morgen, wir wollten zurück runter in die Stadt. Wir waren gerade am Packen, da meinte dieser Typ:
Hey guys, like, sorry, you can't leave. We are, you know, guerrilla from FARC.
Wir sind Guerilla von der FARC, 41. Front. Und unser Kommandant, wir haben ihm gesagt, dass ihr hier seid.
He's not happy with you here.
Und er ist nicht glücklich darüber.
Ein echter Albtraum, würde ich mal sagen.
Genau, ein sehr unangenehmer Moment. Und ja, also die Börderausrüstung macht sie verdächtig. Also du musst dir vorstellen, Diego trägt Gummistiefel, naturfarbene Kleidung und er
so
hat halt
Tarnklamotten.
Ja, so etwa. Und hat auch Kamera, GPS-Gerät, Notizbücher dabei. Und das, ja, sieht schon sehr verdächtig aus. Und sie zeigen ihre Dokumente. Doch Das nützt nichts. Sie müssen mitkommen zu einem anderen Camp, denn der Kommandant will sie persönlich sehen. Und normalerweise ließen sich solche Situationen immer schnell aufklären. Aber dieses Mal ist es anders, denn wie wir ja auch gehört haben, die 41. Front ist gerade vor der Armee geflüchtet und die Stimmung scheint irgendwie angespannt zu sein. Und auch der Kommandant, der wirkt sehr gestresst.
Er
hatte überall Narben von einer Bombe oder einer Granate. Er wirkte super bedrohlich. Die Situation wurde beängstigender, als er unsere Sachen durchsuchte. Wir hatten diese kleinen Wecker dabei, weißt du, diese kleinen Dinger, nur eine Batterie. Der Typ nimmt meins aus der Tasche und fragt, was ist das? Ich habe gesagt, ein Wecker, was sonst? Er schaut es sich an. Das war total das simple Ding, ein kleines Fach für die Batterie, das war's. Und er sagt, das ist ein Satellitengerät, ein GPS. Und dann hat er versucht, wie so ein Gorilla, so ein Schimpanse, das mit seinen Fingern zu öffnen und schreit,
this is a GPS device, like, this is gonna tell the location of our camp.
Das ist ein GPS-Gerät. Es wird unseren Standort verraten. Ihn so zu sehen, hat mir total Angst gemacht. Ich dachte nur, dieser Mensch hat hier das Sagen. Dieser Typ wird entscheiden, wann das hier endet und wie es endet.
I was like, we are fucked.
Martina, wie geht diese Geschichte weiter?
Tja, das wissen die drei auch nicht zu dem Zeitpunkt. Was sie wissen, ist, dass sie ja für Feinde, für Lügner gehalten werden, wie du schon gesagt hast. Und sie bekommen da auch keine genaueren Informationen. Also es spricht auch keiner mit ihnen. Alles, was sie wissen, sehen sie mit ihren eigenen Augen. Sie befinden sich in einem Camp mit etwa 30 weiteren Guerillakämpferinnen. Sie schlafen in Zelten, sie bekommen das gleiche Essen und sie werden eigentlich so rund um die Uhr bewacht, beobachtet wie, ja, wie ein Vogel in einem riesigen Freiluftkäfig, die zum Warten und Nichtstun gezwungen werden.
Patience. I mean, there was nothing to do.
Geduld. Geduld. Ich meine, es gab einfach absolut nichts zu tun. Die längsten Tage unseres Lebens. Und wir wurden rund um die Uhr bewacht. Ich konnte nicht einfach mal in eine Ecke des Camps verschwinden, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen. Selbst wenn ich auf die Toilette gehen wollte, musste ich um Erlaubnis fragen. Und dann wurde ich von einer Wache dorthin begleitet. Wir haben also die Zeit totgeschlagen, haben Ameisen bei der Arbeit beobachtet und Käfer. Einer von uns kam aus der Gegend und kannte den Regenwald. Einer war Botaniker. Wir haben uns also mit unserem Biologiewissen die Zeit vertrieben.
So we entertain ourselves with, you know, the biology we knew.
Wie lange ging das so, dieses Warten?
Ja, zu dem Zeitpunkt ungefähr schon ein Monat, mehrere Wochen.
Wahnsinn.
Und ja, wie Diego eben meinte, also dieses ständige Begleiten und Beobachten in der Zeit, das empfand er als sehr entwürdigend, auch in einem der privatesten Momente von jemandem mit Waffe bewacht zu werden. Und das Schlimmste für ihn war eigentlich diese Ungewissheit und auch die Geduld für das Nichtwissen und ja nicht wissen können zu entwickeln, auch nicht reden zu können mit den Menschen drumherum, außer mit den beiden Mitgefangenen, die dann halt auch irgendwann ja schweigen, also weniger reden. Und Diego merkt, dass die Stimmung immer bedrückender wird und er auf sich selbst aufpassen muss.
Ich meine, ich wusste, dass es irgendwann zu Ende geht. Nichts bleibt für immer. Ich hatte keine Hoffnung. Ich habe nicht jeden Tag gedacht, oh, morgen könnte das und das passieren. Nein. Ich habe es einfach hingenommen. Okay, noch ein Tag. Jetzt erstmal essen. Jetzt vielleicht duschen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich es genossen habe. Aber ich habe es hingenommen.
Ja, also sehr clevere Haltung, aber erstmal dahin zu kommen, keine ganz einfache Übung. Das ist ja echt enorm, dass der diese Nerven behält.
Zu dem Zeitpunkt hilft ihm, dass sie in der Natur sind, also im Dschungel.
Ja.
In einer Umgebung, in der Diego sich grundsätzlich wohlfühlt. Er ist zwar eingeschränkt, kann die Vögel nicht mit Fernglas beobachten wie sonst, aber er sieht und hört sie. Also sie sind umgeben von Vögeln und er fängt sogar an, heimlich Zigarettenpapier zu sammeln Um sich dann nachts in seinem Zelt zu verkriechen und auf dieser weißen kleinen Papierfläche Vögel zu notieren, die er tagsüber beobachten konnte und von ihnen sogar Zeichnungen macht. Und das Birding, dieses Interesse für Vögel, hat nie aufgehört. Und das merkt auch seine Umgebung.
Eines Morgens, nachdem wir Frühstück bekommen hatten, kam einer der Kämpfer zu mir mit einem kleinen Küken in seinen Händen und sagte, hey, du kennst dich doch gut mit Vögeln aus. Schau dir das mal an. Und in seiner Hand hielt er einen Pirikat Tapaculo. Zu diesem Zeitpunkt eine völlig neue Vogelart für die Wissenschaft. Ich bedankte mich bei ihm, aber bat ihn, den Jungvogel zurück ins Nest zu legen. Seine Eltern würden ihn bestimmt vermissen.
Siehst du die Parallele?
Ja, durchaus.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild und für Diego in dem Moment auch ein sehr, sehr trostspendender Moment in dieser sehr ausweglosen Zeit, eine neue Vogelart entdeckt zu haben. Und es sind mittlerweile 2 Monate vergangen. Da werden die anderen beiden entlassen, also sein Studienkollege und der lokale Guide. Und es kommen 2 neue Gefangene hinzu. Und Diego bekommt mit, dass es längst nicht mehr um die Frage geht, ob er ein Armeespion ist, sondern dass die FARC mit ihrer Geiselnahme Lösegeld erpressen will.
Aha. I didn't know anything. I didn't know anything until.
Ich wusste überhaupt nicht, was los ist, bis meine Familie eines Tages ein Lebenszeichen von mir wollte, ein Video oder eine Kassette, die ich aufnehmen sollte. Da wusste ich, es passiert etwas. Sie verhandeln mit meiner Familie.
These guys are talking with my family.
Ja, spannend. Ich erinnere das auch noch so, ne, in dieser Zeit, dass da dauernd diese Videos auftauchten und das war so richtig gängige Praxis, um Geld in die Kassen zu kriegen bei der FARC, ne?
Genau. Das ist, wie du sagst, Common Practice zu der Zeit, um sich auch zu finanzieren. In dem Video, was Diego erwähnt, beruhigt er mehr oder weniger seine Familie, die ja seit über 2 Monaten von ihm nichts gehört hat. Er sagt ihnen mehr oder weniger, dass es ihm gut gehe und dass sie sich keine Sorgen machen sollen. Und dann heißt es wieder, warten.
This is probably day, I don't know, like 85 of my kidnapping.
Das war, glaube ich, Tag 85 meiner Entführung. Ich war auf dem Weg zur Dusche. Die Person, die an dem Tag verantwortlich für uns war, war eine Frau namens Rocio. Ich habe sie gefragt, gibt's Neuigkeiten?
And I said like, hey, do you have any news? And she kind of smiled and said, I might have news soon.
Sie hat so ein bisschen gelächelt und gesagt, vielleicht habe ich Neuigkeiten für dich. Ich dachte, das sagt sie sicher nur, um höflich zu sein. Aber an dem Abend, als ich in meinem Zelt saß, kam sie, setzte sich neben mich und sagte,
back, you leave tomorrow. I was like, really?
Pack deine Sachen, morgen reist du ab. Und ich so, wirklich? Und sie, ja. Morgen reist du ab.
And she said, yeah, you leave tomorrow.
Eher ungläubig packt Diego seine Sachen, als sie Richtung Stadt aufbrechen, also genau an dem Ort zurückkehren, wo sie ihn gefangen genommen haben. Er kann auch schon von Weitem die Stadt sehen, aber es sind dann noch 2 Tage, an denen sie unterwegs auf Eseln sind, begleitet von 2 Guerillasoldaten und wieder übernachten sie bei einem Bauern auf einem Hof.
In dieser ersten Nacht bin ich raus ins Freie, um zu pinkeln. Und ich erinnere mich, dass da ein riesiger Eukalyptusbaum war und ein wunderschöner Mond. Und ich kam raus und es war wie im Paradies, weißt du? Ich musste nicht um Erlaubnis fragen, um auf die Toilette zu gehen. Ich war endlich wieder allein und konnte meine eigenen Entscheidungen treffen.
In full capability of taking my own decisions.
Ja, was Diego an den Tagen nach seiner Freilassung empfunden hat, ist Rausch, Euphorie darüber, wieder frei zu sein, seine Familie in die Arme zu schließen, Freude über den Support von Freunden und von seiner Uni, die, wie er später erfährt, Demonstrationen für seine Freilassung sogar organisiert haben. Also er wird eigentlich von einem sozialen Netz aufgefangen. Und eine Woche später sitzt er auch schon im Hörsaal in seiner Uni und das ist wirklich ein Gefühl, so Fingerschnipp, wieder zurück ins alte Leben geworfen zu sein und macht weiter mit seinem Studium. Danach eröffnet er einige Jahre später eine Reiseagentur, in der er geführte Vogeltouren anbietet, Vogeltouren durchführt, aber es vermeidet, in potenzielle Konfliktregionen zu reisen, also vorsichtiger wird und schon gar nicht zurück ins Pedichá-Gebirge erstmal geht. Ja, so langsam holt ihn die Vergangenheit ein. Und das beginnt etwa 2012, als die Regierung erstmals Friedensgespräche mit der FARC aufnimmt. Und ein Teil der Bevölkerung befürwortet diese Annäherung, ein anderer Teil protestiert dagegen. Und diese zwiegespaltene Haltung innerhalb der Gesellschaft bleibt bis 2016 bestehen, als das Friedensabkommen mit der FARC unterzeichnet wurde. Und es ist ein sehr ambivalenter und fragiler Frieden. Also es steht die große Frage über Kolumbien zu dem Zeitpunkt, ist Versöhnung überhaupt nach über 50 Jahren blutigen Bürgerkrieg überhaupt möglich? Mhm. Nach mehr als 220.000 Toten und über 7 Millionen Vertriebenen. Und Wahnsinn. Wie kann das gelingen? Und wie können auch die 14.000 entwaffneten FARC-KämpferInnen in die Zivilgesellschaft eingegliedert werden? Also wieder ein neues ziviles Leben beginnen. Auch Diego beschäftigen diese Fragen. Er stimmt damals für den Friedensvertrag und ein Jahr später sieht er eine Chance, sich in den Friedensprozess selbst einzubringen. Also es ist wieder eine wissenschaftliche Expedition und dieses Mal aber gemeinsam mit ehemaligen FARC-KämpferInnen.
Als Juan Fernando, ein guter Freund von mir und Chef der Expedition, mir bestätigte, dass auch Ex-FARC-KämpferInnen dabei sein werden, sagte ich ihm, ich muss damit, ich will damit, ich will diese Menschen wiedersehen. Sie sind wie wir, weißt du? Sie sind wieder normale Leute. Ich will erfahren, wie es ihnen geht, jetzt in ihrem neuen Leben. Ich will mitkommen.
Wow, mutig. Man hätte ja auch denken können, dass er komplett traumatisiert aus dieser Zeit rausgeht.
Ja, aber es packt ihn erstmal diese Neugier. Er hat bis dahin auch keinen weiteren Kontakt zu den FARC gehabt. Mhm. Und als er das gehört hatte von dieser Expedition, reist Diego 2018 dort als Vogelexperte mit. Und auch als einziges Entführungsopfer mit seiner Geschichte reist er mit diesen Ex-Kombattanten durch das Land, durch auch ehemalige Kriegsgebiete und erkennt dabei, ja, hey, ihr seid keine Dschungelkrieger mehr und vielleicht ist ja, sich für den Naturschutz zu engagieren, ja auch eine Möglichkeit, in ein ziviles Leben zu treten, also ihrem Leben eine neue Bedeutung zu geben. Und das begeistert ihn und er sieht da vielleicht auch eher eine Brücke der Versöhnung, die zwischen diesen entwaffneten FARC-KämpferInnen und den anderen Teil der Gesellschaft gebaut werden kann.
That really is, you know, as I said, like, let's get uncomfortable with love here, like incomodar con cariño.
Das, was ich meine, wenn ich sage, lasst es uns unbequem machen, aber mit Liebe. Was ich damit meine, ist, dass der Konflikt in Kolumbien von vielen Seiten betrachtet werden kann. Mit meiner Geschichte kann ich den Leuten zeigen, dass auch hinter den ehemaligen KämpferInnen Menschen stecken. Und dass die meisten, nicht alle, natürlich, aber viele, auch Opfer des Konflikts waren. Das ist die Möglichkeit, die ich habe, diese Lücke zu schließen, den Kreis zu schließen und den Leuten, die den Konflikt bisher nur im Fernsehen verfolgt haben, zu zeigen, dass es viel tiefer geht, als sie denken.
Nach dieser Begegnung entschließt Diego, zurück in den Dschungel zu gehen, dass es nicht bei diesem einzigen Mal bleibt, sondern er geht wieder freiwillig mit Ex-KämpferInnen auf Birding-Tour, also reist mit ihnen durch Kolumbien und entwickelt dann eine eigene Vortragsreihe mit dem Slogan Las Aves Nos Conectan.
Las Aves Nos Conectan. Ich kann leider kaum Spanisch. Was heißt denn das?
Vögel vereinen uns.
Ah.
Genau. Und apropos, der Kreis schließt sich. Mhm. Die Vergangenheit holt ihn auch erneut ein, 2019, als er auf einer seiner Vortragsreihen ehemalige KämpferInnen der 41. Front trifft. Also die Gruppe, die ihn damals entführt haben. Und beschließt, wieder zurück ins Pedichá-Gebirge zurückzukehren, also dort, wo er damals entführt wurde. Und dort treffe ich ihn auch 2021.
Das ist ja Wahnsinn. Also dann bist du mit ihm im Grunde genau durch dieses Gebiet gelaufen, wo er fast 3 Monate lang als Geisel hat leben müssen.
Genau so, also in der Region.
Wahnsinn.
Nicht nur mit Diego, sondern auch mit ehemaligen FARC-KämpferInnen waren wir halt auf Vogeltour und sind halt tagsüber ja, durchs Gebirge gelaufen, haben Vögel beobachtet. Für mich eine ganz neue Welt sowieso, da war jeder Vogel neu. Und ja, es war eine sehr, sehr interessante Stimmung auch. Diego will mit seiner Vergangenheit auch so ein bisschen abschließen und nach vorne gucken. Und das macht auch so ein bisschen auch seinen Charakter aus. Also er bezeichnet sich oft so als stoisch, als so unerschütterlich. Mhm.
Wahrscheinlich hat es aber doch damit zu tun, wie er selbst dann in der Situation behandelt wurde, wie er sich gefühlt hat. Natürlich war er Opfer einer Gewalttat, war Geisel. Aber wahrscheinlich kommt es dann doch auch nochmal drauf an, wie diese Geiselhaft auch aussah, oder?
Ja, genau. Also ohne Frage. Man hat ihm damals die Freiheit genommen und das sagt er auch. Aber er war halt auch im Regenwald und das hat ihn auch gerettet. Das sagt er auch, dass das Burden und die Natur drumherum eigentlich sein Leben gerettet hat oder ihn halt so Mut zugesprochen hat. Das ist halt eine Erfahrung. Es gibt halt auch Erfahrungen, wo halt Leute jahrelang im Keller festgehalten werden. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte und Erfahrung.
Ich frage mich, wenn du jetzt mit dieser ganzen Truppe da wirklich doch auch selbst nochmal unterwegs warst, was hattest du für ein Gefühl? Konntest du das nachvollziehen? War das wirklich so, dass einen diese Natur, diese Vogelwelt auf eine Art, ja, wie so ein Watteschutzraum umschließen kann?
Ja, so ein bisschen war das auch so. Also als ich im Perijá-Gebirge war, waren wir tagsüber unterwegs an diesem Wochenende, um Vögel zu beobachten. Und abends wurden die Gespräche beim Bier und beim Billardspielen schon mal politischer und persönlicher auch. Und da habe ich auch erst mal so verstanden, welche gesellschaftliche Kluft zu überwinden ist. Und wer ist Feind, wer ist Opfer, wer ist gut, wer ist böse, Gefangener, befreit. Also diese Dichotomien, die lösen sich da so ein bisschen auf, als wir da so unterwegs sind, beziehungsweise zwischen Diego und den Ex-FARC, so habe ich das wahrgenommen. Sie treffen sich so auf so einer gemeinsamen Plattform, auf so einer gemeinsamen Leidenschaft und das ist das Burden. Einige Menschen erzählen mir auch, was sie vorhaben in der Vogelwelt. Also es war eine Frau namens Ceci, die in Zukunft sich einen Ort wünscht, wo sie selbst Birder herumführen kann. Oder ein junger Mann namens Marcos, der Naturfotograf werden möchte. Und das ist halt nicht nur, aber auch, weil Diego sie dabei unterstützt und ihnen gleichzeitig diesen Mut zur Selbstverwirklichung zuspricht, indem er durch seine Geschichte ihre neue Geschichte eigentlich so eine Art Bühne gibt. Und diese Sichtbarkeit von diesem neuen Leben, von diesem zivilen Leben, von diesem Ex-FARC, den ich getroffen habe, braucht es, glaube ich, um zu zeigen, dass dahinter auch so einzelne Schicksale und Träume und Visionen stehen. Und also sozusagen dieses Kleine im Großen erzählen und zu verstehen, auch mit dem Friedensprozess. Und das ist mir auch erst in Deutschland wirklich bewusst geworden. Und diese Gedanken habe ich dann auch letztendlich Diego mitgeteilt über WhatsApp, woraufhin er mir per Sprachnachricht geantwortet hat.
Hey Martina, how's it going? Thanks very much actually for your take on all this. And I learned something today. I learned this morning.
Mir ist heute früh etwas klar geworden. Die einzelne Geschichte ist machtvoller als die Geschichte über viele. Vor allem, wenn es darum geht, etwas zu erzählen, etwas zu verstehen. Natürlich kann ich sagen, dass ich gerne sehen würde, dass alle ehemaligen Guerilla-Kämpfer eine Chance bekommen, aber das ist plural und es ist vage und es ist riesig. Aber wenn ich sage, ich möchte, dass Ceci einen Ort hat, an dem sie den Leuten Vögel zeigen kann, und ich würde gerne sehen, dass Marcos ein Vogelfotograf ist, dann ist das singulär. Das ist verdammt viel stärker.
Das ist singular und das ist way fucking more powerful. Tell you. Abrazos, Martina. You fucking just made me cry. Ciao, ciao.
Diego Calderón in der Geschichte der Woche, die uns Martina Weber mitgebracht hat. Ja, Birdwatching als Methode zur Friedensstiftung. Ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und ganz, ganz herzlichen Dank für diese tolle Geschichte.
Ja, danke auch.
Birdwatching und die Folgen, könnte man sagen. Vögel gucken in deutlich ungefährlicher. Das ist in der Uckermark möglich, den Hamptons von Berlin, wie dieser hippe Landstrich in Brandenburg auch gern genannt wird. Und genau da betreibt unser Lieblingsgast der Woche, unser Plus Eins, Martin Hansen, einen großen Hof, wie der Filmemacher nach 20 Jahren Großstadtleben in Amsterdam auf die Idee für so einen Kurswechsel im Leben kam, hören Sie selbst.
Das ist ja eigentlich eine tolle Stadt, aber es ist auch ein Riesenjahrmarkt. Und irgendwann wird das ja langweilig. Also das Gefühl hatten wir. Außerdem mussten wir, wir wohnten in einem ehemals besetzten Haus. Und da mit allen juristischen Prozeduren mussten wir da auch raus. Mhm. Und dann hat sich Amsterdam ja jetzt zu so einer ganz reichen Metropole verändert. Also es war ja vorher mal so eine ein bisschen raue, kreuzbergartige Subkulturstadt. Und das ist jetzt so eine ziemlich schicke amerikanische Stadt geworden. Und da findet man einfach nichts. Also auch raus aus der Stadt war eigentlich auch deshalb sowieso klar.
Martin Hansen vom Rehhof Rutenberg bei Lüchen, zu hören in unserem zweiten Podcast-Teil, lohnt sich unbedingt. Ich bin Gisa Ufer. Machen Sie es gut. Tschüss.